Entschuldigung, Thomas, ich war gerade abgelenkt. Konnte nicht antworten. Hast du was gefragt?
Ne? Warum?
Ich war gerade abgelenkt. Ich habe gerade noch mal auf den Bildschirm geguckt hier.
Auf welchem Bildschirm?
Auf meine. Ich fand diese Szene so sensationell.
Ach so, jetzt. Oh Gott, das ist noch zu früh. Ach du lieber Gott, jetzt verstehe ich es erst. Du meinst mein Interview mit Jamal gestern.
Das war so sensationell. Jamal guckt ja immer mal irgendwie so ein bisschen geradeaus, aber
Ja.
er guckte sehr lange geradeaus. Und
Ja.
du hast ihm die Frage gestellt überhaupt. Und er sagte: Entschuldigung, war was?
Dazu muss man wissen, für die, die sich vielleicht in so einer sogenannten Flash- und Mix-Zone nicht so auskennen, das sind ja alle Kollegen, auch die italienischen zum Beispiel, die anderen ausländischen, es ist halt ein Riesengewusel. Und wir schauen in die Kamera und unter der Kamera steht der Monitor. Und in dem Moment wurde gerade sein Tor eingespielt. War aber ein kleiner Zeitversatz, weil es im Studio besprochen wurde. Und er war ganz fasziniert vom Tor und hat deshalb so gebannt auf den Monitor geguckt, dass er gar nicht aufgepasst hat, was ich ihn gefragt habe.
Und wer auf den Monitor guckt und das, obwohl der Geysir aus der Vulkaneifel peinliche, krasse, heftige Fragen stellt, der braucht vor allen Dingen eins.
Eier. Wir brauchen Eier.
Der Podcast mit
Mike Kleiss
und Thomas Wagner.
Mein lieber
Also,
Ricky, ich muss es.
aber Moment, aber das waren ja jetzt keine krassen, musste man ja auch
Du
nicht.
hast ihn
Also,
nur auseinandergenommen.
ach, hör doch auf, es wurde doch keiner gegrillt. Übrigens, in diesen Sekunden, während wir gerade aufzeichnen, fällt die erste WM-Entscheidung.
Nein, was ist passiert?
Wir haben
Du bist
das
ja
Fin
verbunden.
Ja, wir haben das Finale der Ozeanien-Qualifikation. Die sind am weitesten. Neuseeland, der große Favorit, gegen Neukaledonien, die eine überragende WM-Quali spielen. Und es steht 2:0, ungefähr 20 Minuten vor Schluss für Neuseeland. Das heißt, wir können vielleicht in dieser Sendung hier noch das erste WM-Ticket können wir vielleicht noch verteilen.
Boah, also ich weiß nicht, wie du es machst, aber du bist ja verbunden mit der ganzen Welt. Selbst bis nach Neuseeland geht das. Das ist schon wirklich verrückt. Und ich muss auch sagen, ich habe gestern gesehen, Antonio Rüdiger neben dir, ne?
Ja.
Der wirkt ja wie ein Zwerg. Also, wenn man den so auf dem Fußballplatz sieht, also so im Fernsehen, dann denkt man irgendwie, das ist ja so ein Brecher, das ist so eine Maschine. Aber wenn Thomas Wagner neben ihm steht, dann wirkt er wirklich wie ein Hänfling und auch klein. Also du bist ja noch größer als Antonio Rüdiger. Das ist ja.
Nee, größer nicht. Ich
Doch,
finde, das
doch,
war.
doch, doch, das habe ich gesehen. Also,
Recht?
ja, boah,
Okay.
brutal. Das ist wirklich brutal.
Okay, siehst du mal.
Ja.
Ja, habe ja früher auch Innenverteidiger gespielt, möchte mich jetzt nicht direkt mit Rüdiger vergleichen, aber.
Ja. Ich bin ja so eher das Joshua Kimmich eigentlich.
Ja, stimmt, das ist
Ja.
wirklich so.
Ja.
Und du bist ja auch so laufstark wie der.
Ja.
Übrigens, ganz kurz kleiner Nachtrag noch. Neuseeland spielt mit Shane Roofer. Weißt du, von wem
Das
der
ist der
Sohn
Sohn
ist?
von Winton?
Ja, klar.
Nein.
Doch.
Boah, jetzt kommen die Söhne. Auch der Maldini hat ja auch einen Sohn, der ganz
Ganz
gut kicken
genau,
kann.
ja. Und
Brutal.
bei Maldini ist ja der Wahnsinn, dass es schon die dritte Generation ist. Also der
Ist das ein
Opa
Urenkel?
Cesare Maldini hat mit
Ja.
Milan den Landesmeisterpokal gewonnen, war allerdings ein Abwehrspieler. Dann Paolo Maldini war eigentlich der Inbegriff des schönen Abwehrspielers,
Ja.
der eigentlich auch gefühlt nie faul gespielt
Ja.
hat. Und der jüngste Spross ist Angreifer, allerdings gestern relativ harmlos, muss man sagen.
Muss man sagen, einen Schuss und den auch noch versemmelt. Und Paolo Maldini, Entschuldigung, also es war damals natürlich mein totales Vorbild, als ich die Feuerwehr aus Baden-Baden war, vom SC Baden-Baden.
Der war immer so elegant auf dem
Ja,
Platz,
ja.
ne?
Ja, also
Der sah irgendwie auch aus, wenn der nach 90 Minuten runterkam, als wenn der gar nicht geschwitzt
Ja,
hat
der hat nicht
irgendwie.
geschwitzt. Der hat nicht geschwitzt. Das war wirklich, das Shirt war trocken und er ist einfach ins Auto eingestiegen und ist zum nächsten Date gefahren, ungeduscht.
Naja, was heißt nächstes Date? Der ist ganz früh mit seiner jetzigen Ehefrau zusammengekommen und hat die schon, ich glaube, die haben sich mit 19 kennengelernt. Die sind immer noch zusammen. Also der Typ ist echt Wahnsinn.
Boah, das ist der John Bon Jovi des Fußballs. Das ist bei dem ja auch so. Da denkt man auch irgendwie, der hat alles abgeräumt, irgendwie John Bon
Ja.
Jovi. Aber es ist ja, der ist mit Dorothea ja auch schon seit er 15 ist oder
Wahnsinn,
16.
jetzt kommt der wieder hier mit seiner bunten Klatschspalte. So, jetzt lass uns mal über die Nachfolger von Paolo Maldini sprechen.
Ja, also wenn du da in dem Stadion gewesen bist in Dortmund, dann musst du ja ausgerastet sein. Also die erste Halbzeit, hast du ja selber gesagt, das war die beste Zeit vielleicht seit 10 Jahren.
Also ich kann mich tatsächlich seit, wenn ich die erste Hälfte des Halbfinals gegen Brasilien damals nehme, wo es ja 5-0 zur Pause stand, ich mich an keine stärkere Halbzeit erinnern. Wenn ich jetzt mal davon ausgehe, dass wir sagen, auch gegen einen Gegner von Format. Und die Italiener wurden einfach in der ersten Hälfte überrannt.
Ja, kann man so sagen. Und vor allen Dingen aber auch gut überrannt. Es hat richtig Spaß gemacht, zuzugucken. Es war aggressiver Fußball, es war technisch gut, die Pässe haben gestimmt, da hat man schön nach vorne gearbeitet, das ging schon irgendwie direkt irgendwie im Strafraum eigentlich der Italiener los. Also da war richtig Druck auf dem Kessel und da hatte
ja, da sagst du übrigens was Gutes, wenn ich da nur einhaken darf, weil Tim Kleindienst hat ein wahnsinniges Pressing von vorne initiiert. Und dadurch haben unsere Nationalspieler so schnell den Ball zurückgewonnen, dass die Italiener wussten ja gar nicht, gegen dieses Tempo anzukommen.
Exakt.
Kannst du aber auch nur spielen, wenn du hinten natürlich komplett 1-gegen-1 spielst. Und dafür brauchst du natürlich auch enormes Selbstbewusstsein. Das hatten Tah und Rüdiger in der ersten Hälfte auch. Und es gibt ja durchaus den ein oder anderen Kritiker, der sagt, dass nach einem Zwischenhoch vor 2-3 Jahren, als die Italiener mit 3 Mannschaften in jedem Europapokalfinale vertreten waren, dass das Niveau wieder so ein bisschen rückläufig ist und das Tempo einfach nicht so hoch ist wie in den anderen Top-Ligen. Und dass deshalb ein Problem für die Nationalmannschaft ist, wenn sie auf Gegner trifft, dieser Kragenweite.
Und Kleindienst hat ein sensationelles Spiel gemacht, gerade in der ersten Halbzeit. Das war ja wirklich verrückt. Du hast es ja auch mit ihm besprochen. Das ist ja fast irgendwie eine Märchengeschichte von Tim Kleindienst. Ich fand es insgesamt, da war ja einfach nichts, wo du hättest sagen können, das können wir jetzt irgendwie kritisieren oder nichts, wo man sagen könnte, ja, da wäre noch Optimierungsbedarf. Und vor allen Dingen, man muss ja auch mal sehen, dass diese Mannschaft so einfach noch nicht zusammengespielt hat so richtig. Und wie kriegt Julian Nagelsmann das hin im Vergleich zu seinen Vorgängern, dass er bar seines Konzeptes komplett eine andere Richtung vorgibt?
Ja, da, also vieles, was du sagst, würde ich unterschreiben. Nicht alles, weil was man bei Julian Nagelsmann loben muss, dass er zum Beispiel in der Halbzeit des Hinspiels in Mailand korrigiert hat. Also er ist da auch nicht so eitel, seine eigenen Fehler sich einzugestehen. Auf der anderen Seite muss man sagen, glaube ich, dass es ab und zu mit ihm immer noch so ein bisschen durchgeht. Er ist ja eigentlich Vereinstrainer, der jeden Tag mit der Mannschaft arbeitet. Und wenn du dann so lange Zeit hast, auf ein Länderspiel dich vorzubereiten, dann glaube ich, neigt er schon manchmal dazu, das Besondere zu versuchen. Und du könntest natürlich umgekehrt sagen, wenn du dich auf eine Mannschaft wie Italien so lange vorbereitest, dann kannst du ungefähr ahnen, was dich erwartet, dass du dann 45 Minuten relativ stark daneben liegst wie im Hinspiel. Das ist dann eigentlich nicht gut, dass du es dann korrigierst und vor allen Dingen, wie du es korrigierst. Das ist gutes Matchmanagement und das spricht ganz klar für Julian Nagelsmann, weil du jetzt gerade gesagt hast, dieser Stempel praktisch von ihm.
Ja.
Wir sind natürlich auch über 4 Halbzeiten verdient weitergekommen. Wobei, ich glaube, wenn es den ersten Elfmeter gestern Abend gibt, also eine Viertelstunde vor Schluss, dann glaube ich, gibt es auch noch eine Verlängerung. Weil du hast das im Stadion wirklich gemerkt. Das war, wie es Marco Hagemann gesagt hat, ein regelrechter Strömungsabriss gestern im Spiel.
Das stimmt, aber man muss ja auch dazu sehen, dass auch andere Mannschaften, Top-Mannschaften, gestruggelt sind gegen die vermeintlich kleineren. Und das zeigt ja irgendwie auch, wie eng das alles aneinander gerückt ist, insgesamt international. Und wenn du dann siehst, wie Julian Nagelsmann, ohne ihn jetzt zu glorifizieren, aber dann doch einen Weg gefunden hat und auch mit einer, Strategie, dass einfach wirklich die Tür immer offen ist für die Besten aus der Bundesliga oder aus überhaupt die Besten, die im Moment die Deutschen, die gerade spielen, die ihre Form haben. Und da scheut er sich eben einfach auch nicht, lang verdiente, dann einfach nicht zu bringen, sondern eben, du hast jetzt gesagt, das Besondere zu wagen und immer wieder auch neue Leute zu ziehen, wo du denkst so, hä, wo kommt denn jetzt dieser Name her? Obwohl wir jetzt
Wen meinst du zum Beispiel?
Burkhardt meine ich zum Beispiel. Ich habe zum Beispiel auch bei Bissek, ist es zwar erwartbar, ja, weil der schon relativ lange in Italien eine gute Rolle spielt, aber es ist trotzdem so, hättest du jetzt Bissek direkt auf dem Radar gehabt. Also in den Medien wurde er immer mal wieder auch gespielt, aber es war jetzt nicht so, dass du sagen musstest, der hat sich jetzt brutal aufgedrängt, es ist der absolute Superstar, beständig und auch richtig, richtig gut überhaupt. Ich will die Leistung nicht in Abrede stellen. Aber das sind so die kleinen Akzente, wo du dann so denkst.
Naja, das weiß ich aber jetzt nicht. Das haben andere ja auch gemacht. Also wenn Bissek beim souveränen Tabellenführer der Serie A spielt, der im Champions-League-Viertelfinale ist, dann ist eigentlich eher die Frage, warum ist der nicht vorher schon mal eingeladen worden? Und der hat ja jetzt keine große Rolle in den beiden Spielen gespielt.
Okay, lass uns sagen.
Gestern Debüt. Herzlichen Glückwunsch dafür. Hat das auch in den Minuten, die er war ordentlich gemacht. Aber ich meine, Burkhardt, was hat der? Ist knapp bei 15 Toren. Die sind Dritter in der Bundesliga. Amiri spielt eine überragende Saison, dass du solche Leute, die auch schon vorher im Dunstkreis der Nationalmannschaft waren, dass du die holst, das finde ich jetzt nicht, das finde ich jetzt nicht bemerkenswert, weil in einem Kader, wo 22 Leute dabei sind, ist das auch die Aufgabe, Leute, die nachrücken. Gute Leistung wird halt belohnt bei ihm. Das ist das, was wichtig ist. Und das siehst du ja auch, da kommen wir gleich sicherlich noch drauf, bei der Rückholaktion von Goretzka. Man hat bei Nagelsmann schon den Eindruck, er schaut genau drauf, wer ist gut in Form. Und andersrum, wer ist im Moment nicht gut in Form? Siehe Robert Andrich, der war eigentlich gesetzt. Der spielt im Moment in Leverkusen relativ wenig von Beginn an. Also spielt er auch nicht von Beginn an in der Nationalmannschaft. Da gibt's ein paar Ausnahmen. Also rein vom Leistungsprinzip dürfte Dennis Undaf im Moment nicht in der Nationalmannschaft sein. Wir haben vor allen Dingen, wenn du jetzt überlegst, wie wir vor Jahren Nationalmannschaftskader nominiert haben, noch nicht mal vor Jahren, das ist noch nicht mal so lange her, da hast du schon Mittelfeld und Sturm zusammengelegt, weil du gar keine Stürmer mehr hattest. Jetzt hast du Kleindienst, jetzt hast du Burkhardt, jetzt hast du Füllkrug. Undaf habe ich gerade drüber gesprochen. Also da hat sich natürlich schon einiges verändert.
Total bei dir. Was ich aber meine ist, auch guck dir Stiller auch an, das ist wieder der nächste Name. Es geht ja nur darum, dass die Nationalmannschaft über Jahre hinweg ja kaum verändert wurde bei den anderen Trainern. Also da kam immer mal einer dazu, einer fiel weg, aber trotzdem war das Setting irgendwie relativ klar. Nagelsmann hat viel mehr Bewegung drin im Kader, hat viel mehr auch über an Überraschungen zumindest. Namen, wo du jetzt irgendwie sagen würdest, wenn du nicht die ganze Zeit Bundesliga guckst, dann okay, wo kommt der her? Also ich finde, das ist schon ein großer Unterschied und du hast es angesprochen, dass er eben auch dann ja Spielern, die vielleicht im Moment aktuell nicht so auf Top-Level sind, trotzdem eine Chance gibt. Und das sind wir bei Goretzka, der allerdings bei den Bayern, muss man sagen, sich ja auch wieder gefangen hat. Und wo Karl Rummenigge ja einen sensationellen Satz rausgehauen hat, so sinngemäß nach dem Motto, naja, wir waren ja überhaupt nicht schuld, wir haben ja immer an Goretzka geglaubt, es war ja der Tuchel, der da im Grunde genommen gelost hat.
Das ist mal wieder ein Satz, der ist an Erbärmlichkeit mal wieder nicht zu überbieten.
Ja, vor allen Dingen, hätte mir ja gewünscht, dass Killer Kalle irgendwann mal auf der Strecke vielleicht Goretzka genau dieses Backing gibt, das er ihm dann gegeben hat, als es wieder gelaufen ist, jetzt nämlich jetzt. Also es ist schon an Räudigkeit nicht zu überbieten.
Wirklich, also um nur noch mal die Genese hinzubekommen. Leon Goretzka war 2020 Champions-League-Sieger mit den Bayern. Da haben ihn alle als absolute Weltklasse verortet. Wir hatten diese Diskussion hier auch schon mal. Ich bin grundsätzlich eher der Meinung, dass das ein internationaler Fußballer ist, also ein internationaler Klasse-Fußballer, der, ich schließe mich Lothar Matthäus an, die Top 5, also Bayern gehört natürlich zu den Top 5, aber die anderen Top 5, also vielleicht Real, Manchester City, Barcelona, die aktuellen nicht bereichert. Ich glaube, dass Goretzka jemand wäre, der bei Inter, bei Atletico, also auch Top-10-Vereine, da könnte der mit seiner Art diese tiefen Läufe, dass er auch vorn dann zum Abschluss kommt, die könnte er zum Beispiel verbessern. Aber was für die Bayern ja noch wichtiger ist oder für ihn selber, er hat sich ja durchgesetzt aus einer sehr, sehr schwierigen, fast aussichtslosen Situation. Ich habe es eigentlich gar nicht verstanden, dass er nicht einen Vereinswechsel anstrebt, weil ich gedacht habe, okay, wenn die anderen alle fit bleiben, und das war ja auch ein bisschen sein Glück, dass Pavlovic dauernd Verletzungs- und Krankheitsgründe hat, dass Palinja nicht richtig ins Laufen kommt, dass er gesund und dran geblieben ist und jetzt spielt er einfach wieder. Und damit hat er sich verdient, wieder eingeladen zu werden. Aber wenn man mal genau drauf guckt, okay, Thomas Tuchel war kein großer Fan von ihm. Aber auch in allen anderen öffentlichen Diskussionsrunden haben auch Spieler, auch wie ein Stefan Effenberg und alles so gesagt, er ist im Moment nicht auf diesem Niveau, das er 20 hatte. Das hat dazu geführt, dass Thomas Tuchel ihn erstmal in Frage gestellt hat, dass Max Eberl vehement darauf gedrängt hat, dass er geht, weil er sein Gehaltsbudget entlasten muss. Keiner, das hast du gerade richtig gesagt, keiner der Herr Hoeneß oder Herr Rummenigge haben ihm irgendwie den Rücken gestärkt, sondern es war einfach so, okay, bei all deinen Verdiensten, jetzt guck mal, dass du einen anderen Verein bekommst. Und jetzt ist er wieder da Und da kommt Karl-Heinz Rummenigge. Ja, wieder die Moral. Der hatte schon das Grundgesetz zitiert. Also praktisch in Re- oder in Inkarnation. Der kommt dann und erzählt, ja, die Medien und der Tuchel, das waren ja alle, die den Goretzka in Frage gestellt haben. Aber wir von den Bayern doch nicht, um Gottes Willen. Wir haben den doch immer gestärkt. Es ist so zum Kotzen, diese selbstgefällige Bräsigkeit. Nein, ohne Scheiß. Ich kann es einfach, und da denke ich immer so, okay, und dann fragt jetzt keiner mal nach oder sowas, der dieses Interview geführt hat. Übrigens, by the way, nicht ganz so krass, aber selbst Julian Nagelsmann hat gesagt, naja, das ist eine tolle Geschichte, das zeigt, man muss dranbleiben und da muss sich der ein oder andere auch hinterfragen. Okay, wer hat Leon Goretzka vor der Heim-EM ausgemustert? Waren das die Medien oder waren das Julian Nagelsmann?
So,
genau. Garniert mit dem Satz, naja, also den Kader, den ich nominiere, da muss auch jeder charakterlich mit der Rolle sich abfinden, die ich ihm zuweise. Hieß übersetzt, weil Toni Kroos zurückkam, okay, Leon Goretzka, der wird sich nicht ins zweite Glied setzen, weil das nicht seinem Charakter entspricht. Und dann sind es wieder die Medien schuld. Finde ich ein bisschen schwierig, muss ich ganz ehrlich sagen.
Ja, ist nicht nur schwierig, sondern ich finde, man kann doch auch, wo ist das Problem, dann mal sagen, ja, da haben wir uns vielleicht geirrt, oder?
Ganz genau.
Da haben wir uns vielleicht einfach zu sehr reinmoderieren lassen, vielleicht einfach auch vom einen oder anderen. Kann ja sein, also es gab ja den Boulevard, der dann schon auch ganz schön auf ihn draufgehauen hat. Und wir wissen ja nicht, warum es überhaupt diesen Leistungsabfall gab. Wir wissen nicht, was da in der Welt von Leon Goretzka los war. Will jetzt auch nicht unbedingt ihn die ganze Zeit in Schutz nehmen, aber trotzdem ist es halt immer noch, das vergessen wir auch immer wieder, es sind halt Menschen, die haben ein Privatleben, die haben vielleicht auch gesundheitlich mal ein Issue, die haben keine Ahnung. Dann kommt der Trainer, der passt nicht so richtig. Ich glaube aber, es ist ja außer Frage, dass es bei einigen Spielern beim FC Bayern nicht mit Thomas Tuchel gepasst hat. Also da ist ja nicht der Einzige. Was ich daran nicht verstehe, ist, dass man nicht einfach sich mal auch mal irgendwie öffentlich entschuldigen kann. Jetzt, weil da hätten wir einfach mehr Geduld gehabt haben müssen. Oder da haben wir uns geirrt, der hat einfach Potenzial. Das hat sich auf eine blöde Art entwickelt. Tut uns leid.
Ja, Mike, da hast du ja recht, aber wir können es ja auch mal anders sehen. Der kam zu den Bayern, hat am Anfang gemeinsam mit Kimmich und der Flick diese Saison Champions League 2020 gespielt, die auch unter besonderen Bedingungen damals in dem Corona-Jahr war mit diesem Finalturnier in Portugal. So, danach haben dann alle geschrieben, wir haben einen Weltklasse Box-to-Box-Spieler. Vielleicht war er nicht so Weltklasse, sondern war halt, wie gesagt, auf internationalem Niveau.
Genau.
Dann hat er mal eine bisschen schwächere Phase gehabt und nochmal nur zu bedenken, bei aller Kritik an Thomas Tuchel, der ist letztes Jahr im Halbfinale gegen Real Madrid ausgeschieden und war eigentlich im Rückspiel waren die Bayern die bessere Mannschaft. Also so zu tun, als wenn Tuchel da alles in Schutt und Asche gelegt hätte, das stimmt ja auch nicht. So, und jetzt ist Leon Goretzka plötzlich dadurch, dass andere Formschwäche haben oder verletzt sind, wieder zurückgespult worden. Er hat diese Chance und vor allen Dingen seine Lage, wie ich eben gesagt habe, auf bemerkenswerte Art und Weise genutzt. Jetzt ist er wieder da. Zur Wahrheit gehört aber auch, vor seinem Tor in Mailand bei dem 2-1 hat er auch Fehlpässe gespielt. Also es wird ja so getan, als wenn Leon Goretzka jahrelang auf Messi-Niveau gewesen wäre, dann wäre er zu schlecht für die Bezirksliga Zweite von Deisenhofen gewesen oder sowas. Und jetzt schießt er wieder alles kurz und klein. Stimmt alles nichts, aber diese Diskussion haben die Medien wahrscheinlich am wenigsten befeuert, sondern die Bayern als allererstes und auch Julian Nagelsmann mit seiner Entscheidung. Und dann soll man jetzt nicht so tun, als wenn es immer nur die bösen Schreiberlinge waren. Das ist ja auch ganz leicht, um sich dann bei den Fußballfans beliebt zu machen. Naja, die bösen Medien sind es immer. Also ich kann es nicht mehr hören.
Ja, aber wollen wir nicht einfach mal ein bisschen selbstkritisch sein? Also es ist schon einfach auch so, dass dann findet ja so ein kampagnenmäßiges, keine Ahnung, Bashing auch statt. Und es geht dann auch in eine ungute Richtung.
Finde ich, aber ich habe das bei Goretzka nicht gesehen.
Doch, ich fand das schon. Also ich finde, die Zeilen, die du so gelesen hast, streckenweise, also das fokussierte sich dann irgendwie auf ihn, weil er, und das ist ja auch Teil der Wahrheit, natürlich auch Ecken und Kanten hat. Und er hat auch ein Selbstbewusstsein, wo wir beide uns fragen würden, hätten wir das auch mal gerne, dann ging es uns vielleicht auch besser. Dann würden wir vielleicht auch 20 Millionen verdienen. Also es ist schon auch irgendwo... Ja, berechenbar. Ja, du gibst natürlich auch irgendwie eine Projektionsfläche. Alles gut, aber manchmal ist es mir ein Stück weit drüber. Am Ende bin ich komplett bei dir. Ist es natürlich so, dass die Bayern, und da sind wir wieder am Ausgangspunkt, diesen Spieler ja auch mal etwas anders hätten behandeln können. Und jetzt sind wir dann auch wieder bei dem Problem, das Max Eberl hat. Er muss ja irgendwo ansetzen. Also er hat die Verpflichtung, sparen. Die Gehälter anders. Upamecano sagt, wenn der Kimmich 20 kriegt, und wenn der Musiala 20 kriegt oder 25.
Und Davis kriegt ja auch viel Kohle zum Beispiel.
Und Davis, ne? Ja, da möchte ich gerne auch die 20.
Also aber das ist auch ganz klar. Das ist ja auch völlig legitim.
Genau.
Die Bayern müssen jemanden wegbekommen. Und Max Eberl hat sich mit dem neuen, übrigens auch Kompanie, hat ja auch nicht zu Eberl gesagt, ey, du kannst hier jeden verkaufen, nur den Goretzka nicht. Aber Kompanie hat jetzt belohnt, dass Goretzka gut trainiert hat und dass er seine Chance genutzt hat, wenn er da war. Das ist übrigens auch Profifußball. Das ist auch völlig okay. Jetzt wird es darauf hinauslaufen, dass Palinha sicherlich geht, der irgendwie gefühlt auch nie angekommen ist. Und jetzt würde niemand bei Bayern auf die Idee kommen, Goretzka zu verkaufen. Aber genauso kann man es ja auch sagen. Man kann ja sagen, der Goretzka der letzten zwei Jahre war nicht in der Form, den wir kannten. Jetzt hat er sich auf bemerkenswerte Art und Weise wieder zurückgekämpft. Und natürlich setzen wir auf den. So kannst du es auch sagen, ohne sich dahin zu stellen, wie Karl-Heinz Rummenigge und so zu tun, als wenn er mal wieder die Weisheit mit Löffeln gefressen hätte.
Lass uns mal Bayern München ein wenig verlassen und lass uns aber trotzdem die Brücke bauen. Denn die Nummer 1 der Nationalmannschaft, Manuel Neuer, ist länger verletzt, als man gedacht hat. Also
die Nummer 1 der Nationalmannschaft, müsst ihr jetzt nochmal neu ansetzen, oder?
Naja, also, hä? Ja, also.
Moment mal gerade, also, die Nummer 1
der Nationalmannschaft. Lange die Nummer 1. Ich wollte eigentlich auf Herrn Urbich kommen.
Nee, das machen wir jetzt mal später. Wir sind jetzt noch bei der Nationalmannschaft.
Und warte. Ich wollte fragen, eine kleine Schleife drehen und fragen, haben wir ein Torwartproblem? Hast du Baumann so gut gesehen, wie ihn viele gesehen haben, nur weil er einfach ein paar Dinge gehalten hat und in der zweiten Halbzeit, da waren halt auch so ein paar Sachen dabei, wo du denkst so, boah, ja, okay. Also ist er, ob seine Ausstrahlung, ist er, ob seines Könnens die Nummer 1 der Nationalmannschaft oder müssen wir nochmal gucken, ob das die richtige Entscheidung war?
Nein, die Nummer 1 der Nationalmannschaft ist, nachdem du jetzt hier jeden hier zur Nummer 1 gemacht hast, wie auch vom Bundestrainer klar kommuniziert, Marc-André Ter Stegen. Wenn er jetzt nach seiner Verletzung zurückkommt, ist er wieder die Nummer 1.
Den haben wir jetzt im Moment nicht dafür gewogen.
Also. Ja klar, aber deshalb ist ja weder Manuel Neuer die Nummer 1, der war lange die Nummer 1 und Oliver Baumann ist Interims Nummer 1. So, also Marc-André Ter Stegen wird zur neuen Saison wieder da sein und wird dann die Nummer 1 sein, es sei denn, er verletzt sich nochmal oder er findet seine Form gar nicht mehr zurück. Mhm. So. Die Frage ist insofern berechtigt, weil man ja früher gesagt hat, dass der 10. beste Torhüter Deutschlands in wahrscheinlich jeder anderen Nationalmannschaft Nationaltorhüter wäre. Mhm. Wir hatten ja, wenn du dir mal überlegst, wenn wir früher alles hatten in der Bundesliga, da waren ja Torhüter wie ein Uwe Kamps, der immer so geil mit seinem Stollen auf den Pfosten getreten hat.
Guter Typ.
Super Typ, hat auch Olympia-Auswahl mal gespielt, Bronze auch gewonnen.
Und aber jetzt im Präsidium von Gladbach.
Ja, genau, wird jetzt neu dazugeholt, war ja lange Torwarttrainer. Der hat auch kein Länderspiel zum Beispiel und der hätte wahrscheinlich in anderen Nationen hätte der auch gespielt. Kleiner Exkurs in die Geschichte. Jetzt ist es so, finde ich, dass Baumann das im Hinspiel überragend gemacht hat. Mhm. Unaufgeregt, mit tollen Reflexen. Mhm. Hast du auch gemerkt, das ist ein Vertrauensverhältnis zu Julian Nagelsmann. Die beiden kennen sich ja aus Hoffenheim. Mhm. Über Nübel haben wir oft gesprochen. Finde, er hat an Ausstrahlung gewonnen, hat aber immer noch ein paar Fehler dabei. Ortega macht es bei City richtig gut, wenn er gebraucht wird. Dann haben wir dahinter noch einen Finn Dahmen, der im Moment gut spielt, einen Robin Zentner. Ich glaube, die Zeit von Kevin Trapp in der Nationalmannschaft ist leider abgelaufen. Ich würde übrigens auch das Thema Bernd Leno nicht vergessen. Er hat ja bei der letzten Maßnahme gesagt, er kommt nicht als Torhüter Nummer 3, weil er sich eigentlich dann sieht, wenn Ter Stegen schon verletzt ist, dass er spielt. Mhm. Das kann ich von seinem Anspruch her verstehen. Ich glaube, taktisch war es nicht besonders gut. Aber wenn Ter Stegen ausfallen würde, Leno bringt Woche für Woche in der Premier League hervorragende Leistung, würde ich ihn auch nicht abschreiben. Mhm. Das heißt, ich zähle dir hier ein paar Namen auf. Ich finde nicht, dass wir ein Torwartproblem haben. Mhm. Aber wir haben nicht mehr diesen reichen Fundus an Top-Torhütern wie früher. Und ja, über Jonas Obrich habe ich hier auch schon was gesagt. Also mir wird viel zu viel im Zusammenhang mit diesem jungen Torwart, der sicherlich hochtalentiert ist, der aber auch schon für eine kurze Zeit, ich meine, du bist in Köln aus dem Tor rausgenommen worden, du hast bei den Bayern ein gutes Spiel in Leverkusen gemacht, du hast diesen Fehler bei Union gemacht und wir reden ständig darüber, dass das der kommende Nationaltorhüter ist. Also da verstehe ich jetzt die Prioritätenliste nicht. Der sollte erst mal ein, zwei Jahre in der Bundesliga Stammspieler sein, bevor wir über sowas reden können.
Puh, okay, gut. Also Neuer kommt nicht zurück in die Nationalmannschaft, Ter Stegen wird die 1 bleiben, Baumann die 2 und Urbich ist noch kein Thema in der Zusammenfassung.
Boah, ist das stark von dir, ist das stark.
Also einmal abgeräumt und genau. Jetzt erklär mir bitte, warum gab es den Break in der zweiten Halbzeit?
Das kann ich dir, glaube ich, also sagen wir mal so, du sitzt ja unten am Spielfeldrand und diese Energie, die Deutschland ausgestrahlt hat in der ersten Hälfte, das war schon enorm. So, jetzt kommen ein paar Sachen zusammen. Erstens mal waren die Italiener ja kurz davor, sich selbst lächerlich zu machen, also wie die für das zweite Gegentor in der heimischen Presse zerlegt worden sind. Ja. Also ich habe Lothar noch kurz gesehen in der Halbzeit. Ich habe ihn noch nie so fassungslos gesehen. Also italienische Defensivkunst, das ist wie Porzellan aus Meißen. Das ist wie Schönheit in Dänemark, wenn der schöne Mike am Strand entlang läuft. Das sind wie die Kronjuwelen. Das ist ein Gütesiegel in der Welt, ne? Also italienische Abwehrarbeit. Und das angefangen beim Kapitän, bei Donnarumma, der den Kopfball ja super hält zuvor, alle abschalten und der Balljunge, Kimmich und Musiala alle auf Sendung sind, das war ja echt sensationell, das ist ja ein Tor, dass du auf diesem Niveau, das kannst du dir ja gar nicht vorstellen, dass so ein Tor fällt. Also die atmen alle durch, lamentieren alle miteinander und dann ist der Ball im Tor. So, und da haben dann die Italiener irgendwann in der zweiten Hälfte gesagt, okay, jetzt ist aber mal Schluss, haben ihre Ehre wiedergefunden. Spalletti hat gut gewechselt. Moise Kean ist ein Stürmer von internationalem Format. Zur Wahrheit gehört auch, ich glaube, sie haben 3 Torschüsse gehabt und 3-mal getroffen, das war kalt. Aber wenn der erste Elfmeter nicht zurückgenommen wird, dann kann ich mir echt vorstellen, dass es mindestens Verlängerung gibt. Und du hast schon gesehen, mit Tonali und nachher mit Politani und Raspadori, da sind schon ein paar Spieler dabei, die Italien vielleicht wieder dahin führen können, wo sie mal waren. Also Hut ab vor diesem Charakter. Und du hast dann das andere gehabt, dass du gedacht hast beim 3-0, naja, jetzt spielen wir das so zu Hause. Und angefangen beim Katastrophenpass von Sané auf Kimmich, der auch ganz schön angefressen war, begann das mit dem 3-1. Und damit bin ich dann zum Beispiel auch bei einem Verlierer dieser Länderspielmaßnahme. Ja, Leroy Sané. Man guckt immer auf den Aufstellungsbogen und denkt, okay, er spielt von Anfang an. Vielleicht platzt ja heute der Knoten. Und man wartet und man wartet und man wartet. Und ich weiß nicht, wann zuletzt bei Leroy Sané der Knoten geplatzt ist. Er war gestern für mich der schwächste deutsche Spieler. Er hat mich auch im Hinspiel nicht überzeugt. Also das ist eine Position mit der des linken Verteidigers, wo man echt nochmal genau hinschauen muss.
Puh. Ich habe gedacht, warum spielt man mehr oder weniger die ganze Zeit nach hinten? Gut, die Italiener haben deutlich mehr gepresst, war klar, war auch, also die hatten genauso, das ist ja richtig eingeordnet, die hatten nichts mehr zu verlieren. Dann kommen sie mit ihren schnellen Spielern, dann warten sie auf den Konter, dann ist es halt einfach auch von der ganzen Körpersprache plötzlich anders, dann muss es mächtig gescheppert haben in der Kabine. Ich weiß nicht, du wirst es wahrscheinlich klingeln gehört haben, oben irgendwie in der Mixed Zone. Es ist aber auch die Wahrheit, dass dann plötzlich auch Abspielfehler passiert sind, Unkonzentriertheit, wo ich dachte so, hä? Also wenn man, oder ist es einfach so, dass die 15 Minuten Pause dann einfach nicht gut tun? Wäre es besser gewesen, man hätte durchgespielt. Augenscheinlich war es ja dann wirklich so, dass die Konzentration auch eine andere war oder eben nicht mehr so gut. Und die Zahl der Fehlpässe erhöht, dann aber auch das nach hinten spielen. Also es war logischerweise, wenn du Druck machst, wenn die Italiener haben Druck gemacht und deshalb haben sie ja auch die Deutschen dazu gezwungen, ein Stück weit mehr nach hinten auch zu spielen. Aber trotzdem.
Ich glaube einfach, dass die erste Hälfte wie im Rausch war, dass wenn die noch eine Viertelstunde weitergegangen wäre, du hättest noch ein Viertes oder ein Fünftes gemacht. So, und dann kommt diese Pause und dann denkst du, fühlst du dich schon, okay, wir haben uns fürs Final Four qualifiziert. Jetzt kommt doch irgendwann nächste Woche wieder die Bundesliga und die internationalen Wettbewerbe. Dann nimmst du auch einen Gang raus. Plötzlich der Gegner, wie du sagst, der sich an der Ehre gepackt fühlt, ist dann da. Und dann ist es auch irgendwann schwierig, innerhalb einer Halbzeit wieder ins Spiel zu kommen. Du hast die Zweikämpfe nicht mehr so gewonnen. Die Italiener haben sich besser befreit. Das spielt dann alles zusammen. Nagelsmann hat ja nachher gesagt, vielleicht ist mir das sogar lieber, wie es gelaufen ist, lieber als ein 4-0, wo dann alle mit stolz geschwellter Brust durchgelaufen wären. Man muss allerdings auch sagen, kleiner Randaspekt, wir haben ja jetzt nur die Vierergruppe für die WM-Quali, das ist ja eigentlich ein Vorteil, aber wir hätten mit einem Sieg die Italiener gestern in der Weltrangliste überholt, durch das Unentschieden bleiben die vor uns und deshalb sieht es so aus, dass wir bei der WM-Auslosung nicht gesetzt sind und du zum Beispiel auch in der Vorrunde direkt auf Mexiko treffen kannst, was sicherlich auch keine ganz so einfache Aufgabe beim Gastgeber wäre. Und das heißt dann, wenn du jetzt eventuell mal in deiner Gruppe nur Zweiter wirst, kannst du halt im Achtelfinale schon gegen eine richtige Rakete treffen. Glaube ich, wird jetzt keinen so groß aufregen, weil in der Form von gestern oder der letzten Spiele, musst du sagen, ist Deutschland im engsten Kreis der WM-Favoriten. Aber das war so ein Nebeneffekt, der gestern nicht gut war. Und ich wollte das eben noch gerade sagen, weil du ja, wie ich finde, echt jetzt so eine Achse gefunden hast. Also ich weiß nicht, wie du es siehst, aber ich finde, Kimmich hinten rechts wirkt auf mich so, als wenn er so seine innere Mitte gefunden hat und gar nicht mehr dieses, ich muss aber jetzt auf der Sechs spielen, wie das früher mit Philipp Lahm auch so war, ich muss da noch Akzente setzen. Mhm. Ich meine, der hat 5 Scorerpunkte gemacht, 1 Tor, 4 Assists. Für mich in beiden Spielen, vor allen Dingen gestern, eine überragende Vorstellung. Mhm. Also das ist eigentlich so ein Kimmich, wo ich sage, das ist absolute Weltklasse. Da musst du nur sehen, wenn er mal jemand wie Jamal hat oder sowas mit Geschwindigkeit. Aber auf der Position unersetzbar und gut, dass das Julian Nagelsmann so geregelt hat, dass er jetzt der Mann rechts in der Viererkette ist.
Das sehe ich ganz genauso. Ich finde auch, dass Antonio Rüdiger eine sehr stabile Rolle hat und auch spielt. Gefällt mir richtig gut. Ich habe auch, also große Teile der Mannschaft, könnte man auch sagen, haben den Stresstest bestanden für Größeres, glaube ich schon auch. Ich glaube, da wird jetzt natürlich einfach auch nochmal so ein bisschen experimentiert werden. Es kommt auch immer drauf an. Wir haben es ja gesehen, wie schnell das geht mit Verletzungen heutzutage und da ist noch wahnsinnig viel Zeit. Und ich glaube aber auch, ich habe es vorhin schon mal angesprochen, Teil der Wahrheit ist ja, dass die vermeintlich Großen alle ihre Probleme auch hatten. Also das heißt, die Großen und die Kleinen, ich glaube, das ist alles nochmal viel enger zueinander gerückt. Und dann hast du natürlich auch noch sowas wie Tagesform, dann hast du auch noch die Liga, dann, also es sind so viele Faktoren und da wird ja überall ein wirklich, wirklich richtig hohes Niveau gespielt. Gerade, du hast es angesprochen, in Italien und sie sind natürlich auch als Nationalmannschaft zu Recht noch ein Stück weit vor uns.
Finde ich gar nicht. Also wenn ich jetzt Deutschland und Italien ganz klar
nebeneinander stelle. Jetzt, aber sie hatten den Vorsprung.
Also ich glaub, sie haben sich zweimal nicht für die WM qualifiziert. Sie haben den Vorsprung vor allen Dingen, weil sie 21 für meine Begriffe sehr überraschend die Europameisterschaft mit einer tollen Mannschaftsleistung gewonnen haben. Mhm. Aber ich finde nicht, dass Italien jetzt, wenn ich die beiden Teams, also die Weltrangliste ist dafür gemacht worden, Leistungen der letzten Zeit irgendwann zu bewerten, aber in der momentanen Form sehe ich Deutschland schon ein Stück vor Italien.
Da bin ich bei dir. Aber ich sage ja, ob der Historie ist es ja völlig in Ordnung so. Lass uns aber vielleicht noch mal so ein bisschen auf die Schwachpunkte kommen. Wo siehst du Optimierungsbedarfe, Julian Nagelsmann, in der Mannschaft?
Also ich wollte gerade noch sagen, dass Tah und Rüdiger zusammen, wie du sagst, finde ich, das ist ein Abwehrblock. Ich finde, dass Schlotterbeck gestern überragend gespielt hat.
Absolut.
Also Tackling, Antizipation, Konzentration, super. Bei ihm ist leider nur das Problem, man wartet ja eigentlich darauf, okay, wann kommt denn der nächste Aussetzer? Und die sind ja bei ihm dann meistens so kapital. Also wenn er so spielt wie gestern, gibt's wenig bessere auf der Position im Weltfußball, muss man echt sagen.
Der Elfmeter, der war übrigens einer wahr. Also der war niemals am Ball, aber das ist nur am Rande.
Ja, da bin ich eigentlich bei dir. Ich hätte ihn auch nicht zurückgenommen, weil wenn du ihn zurücknimmst, dann muss es ja glasklar erkennbar sein, dass es eine Fehlentscheidung war.
Das war Heimvorteil, ganz klar.
Ja, wobei er knickt auch vorher schon ein bisschen ab, aber ich bin bei dir. Also ich habe weiterhin Zweifel, wie das Ding war und deshalb darfst du es eigentlich meiner Meinung nach nicht zurücknehmen. Ich finde, dass Angelo Stiller überragend gespielt hat mit seiner Passsicherheit. Mhm. Das ist übrigens, bei ihm siehst du immer wieder, ist eigentlich die einzige Position neben einem Innenverteidigerposten, wo du auch Defizite in der Schnelligkeit kaschieren kannst, weil er so gut steht, weil er den Ball so gut laufen lässt. Das war eine Top-Leistung, muss man sagen. Bei Rüdiger nur eins noch. Da würde ich mir manchmal wünschen, dass er so souverän wie er am Platz auftritt, dass er auch außerhalb so wäre. Da haben wir auch schon mal ein paar Mal drüber diskutiert. Also die Geste da bei Real gegen Atletico, ich weiß nicht, ob du die gesehen hast, so praktisch diese Halsabgeste. Ja. Ist einfach scheiße und drüber. Um noch bei den Gewinnern zu bleiben, Kleindienst, was der ackert, der trifft, der ist sperrig, das tut weh. Also das war schon richtig gut. Über Goretzka haben wir gesprochen. Nächster Problemposten außer dem Sané-Posten ist meiner Meinung nach der des linken Verteidigers. Da haben wir Mittelstädt, Raum und Gosens, der nicht eingeladen war, wobei man sich da fragt, okay, der ist einer der besten Spieler in der Serie A gerade im Moment, warum nicht? Raum hat es in Mailand nicht gut gemacht. Mittelstädt hat es für mich gestern in Dortmund nicht gut gemacht. Bei Raum ist es so, dass er irgendwie immer marschiert, aber defensiv Probleme hat. Und bei Mittelstädt habe ich immer das Gefühl, also er hat zum Beispiel gegen Spanien im Viertelfinale eine gute Leistung gebracht, aber irgendwie habe ich bei Mittelstädt immer das Gefühl, wie soll ich das sagen? Er würde gerne der Offensivverteidiger sein, ist aber eigentlich so ein Mittelding. Und ich habe immer das Gefühl, wenn er dann auch so rausguckt nach jeder Aktion, hat das jetzt dem Trainer gefallen? Dazu muss er ja auch immer noch gucken, dass er seine Freundin gebändigt bekommt mit ihren Instagram-Einträgen, wie damals, als sie mal komplett die Stadt Dortmund in Schutt und Asche gelegt hat. Also das ist für mich nicht die optimale Positionierung. Ich weiß nicht, ob es Gosens ist, der hat auch Defizite, aber im Moment gefühlt würde der mir besser gefallen für den Spielstil der deutschen Mannschaft.
Okay, guck mal. Dann haben wir jetzt das zumindest mal abgeräumt. Was sagt uns das jetzt insgesamt, wenn wir auf die Nations League gucken? Wir haben auch Portugal mit einem 40-jährigen Cristiano Ronaldo. Auch ein wahnsinnig wildes Spiel gewesen. Frankreich hat es gegen Kroatien dann am Ende doch noch gezogen. Spanien. Also kurzen Überblick darüber, Sachen, holen uns noch mal ganz kurz rein. Wie siehst du es jetzt insgesamt? Sind das die Mannschaften, mit denen man dann auch am Ende wirklich rechnen muss?
Also ich sag dir mal ganz ehrlich, ich finde, und das ist ja das Gute, man kann sich ja an unserem Podcast reiben und es gibt ja genug Leute, die werden jetzt wieder sauer sein, weil man den heiligen Karl-Heinz kritisiert hat. Aber es gibt ja auch Sachen, die kann man ja sogar nachprüfen. Und ich habe in diesem Podcast immer gesagt, dass ich die Nations League einen brutal attraktiven Wettbewerb finde. Warum? Weil ich finde, es bringt dir viel mehr, wenn du in der Vorrunde gegen die Niederlande spielst und du hattest ja schon die Spiele auch in den letzten Auflagen gegen Italien gehabt und selbst die Ungarn, die so im Sprung waren, oben wieder ranzuschmecken. Gratulation übrigens an die Türkei, die den Aufstieg geschafft haben in die A-Gruppe. Also du hast immer ein gewisses Niveau garantiert, im Gegensatz zu früher diesen aufgeblähten Qualifikationen, wo du mit Sechsergruppen, wo du gesagt hast, bei allem Respekt vor diesen Nationen, gegen drei Länder geht's wirklich nur um die Höhe des Sieges. Und wenn du jetzt alleine die vier Finalteilnehmer siehst, Spanien, Portugal, Frankreich, Deutschland, das könnte ein Halbfinale einer Europameisterschaft sein. Die bisherige Siegerliste, das sind ja auch die bisherigen Sieger außer Deutschland, ist total erlesen. Und endlich kriegt dieser Wettbewerb, der übrigens kein einziges Spiel mehr im Kalender hat, also da gibt es ganz andere sinnfreie Veranstaltungen, auch in Deutschland, die Geltung, die es unter den Nationaltrainern Löw und Flick leider nie bekommen hat. Wir spielen jetzt gegen Portugal in München. Ich denke, da ist Deutschland favorisiert. Das andere Halbfinale Spanien-Frankreich ist was zum mit der Zunge schnalzen. Und wenn du siehst, wie schwer sich auch die Spanier getan haben. Respekt an die Niederländer, die dreimal zurückgekommen sind nach Rückstand. Holland, habe ich hier gesagt, ist für mich jetzt nicht die oberste Klasse. Aber Spanien hat es dann halt wieder gezogen. Die haben diese richtige Siegermentalität. Die Franzosen gegen tapfere Kroaten im Elfmeterschießen gewonnen. Das ist ja das letzte Turnier von Deschamps. Muss man immer auf der Rechnung haben. Und die Portugiesen, ja, haben wir auch schon drüber gesprochen. Ist immer die Frage, ob Cristiano Ronaldo den einen oder anderen so ein bisschen blockiert oder nicht. Mit dem, was sie auf dem Platz stehen haben, die Portugiesen, mit Leao, mit Bruno Fernandes, mit Bernardo Silva, mit Vitinha, mit Nuno Mendes, mit Diego Costa im Tor, mit Ruben Dias. Also das ist schon richtig stark. Also ich freue mich auf dieses Finalturnier.
Puh, da hat er einfach mal in 18 Minuten 23 wirklich die komplette, Zusammenfassung der Nations League und auch die Rechtfertigung des Ganzen einfach mal genailed, um es mal so zu sagen.
Ja, dann wird natürlich übrigens, muss man sagen, ne, das wird natürlich für den ein oder anderen Nationalspieler ein langer Sommer. Du spielst zuerst das Final Four der Nations League und dann kommt diese Club-WM noch. Also, das ist schon bemerkenswert, und das ein Jahr vor der WM. Also von wegen, du hast zwischendurch in den ungeraden Jahren immer mal ein Jahr, wo du als Nationalspieler mal durchschnaufen kannst, wird nicht so kommen.
Boah. Also ich kann dir eins sagen, der Bauer muss sich auch ab und zu von seinen Kühen und Schweinen trennen, auch wenn er eine gute Beziehung zu ihnen hat.
Ja, okay. Wer hat das gesagt?
Julian Nagelsmann.
Echt?
Ja.
Was du alles hast. Aber normal machst du Zitat am Ende. Ich hätte noch zwei Sachen, ja. Oder bist du schon am Ende?
Ich habe noch ein Zitat, aber hau raus.
Okay. Ja, dann machen wir das nachher. Ja. Also als erstes mal... ich kann jetzt wirklich nicht sagen und ich möchte um Gottes Willen nicht sagen, oh, der Wagner interessiert sich auch dafür. Ich bin keiner, der sich jetzt groß vor den Fernseher setzt und Frauenfußball guckt. Ich finde das bemerkenswert, die Entwicklung und alles so. Aber gestern habe ich mal so am Anfang reingeguckt, Nordderby, HSV gegen Werder.
Ich wusste es.
Nein, ich finde einfach, ich wollte mal die Kulisse loben, also 57.000. Mein lieber Herr Gesangverein, das war schon richtig klasse. Glückwunsch auch an Werder zum Einzug ins Pokalfinale gegen die Bayern. ja, das ist schon eine bemerkenswerte Entwicklung, auch wenn es natürlich bei so großen Dingen immer auch um ein paar Event-Fanslicher gibt, aber 57.000 Zuschauer bei einem offiziellen Wettbewerbsspiel in Deutschland beim Damenfußball, hätte ich jetzt vor 2-3 Jahren nicht so gedacht. Also fand ich bemerkenswert.
Darf ich dir dazu was sagen?
Ja, klar.
Frauen heulen viel weniger rum, liegen nie am Boden, die fransen sich aus den Schuhen raus.
Ja, gut, also da haben wir ja schon drüber geredet, dass in allen anderen Sportarten und auch beim Damenfußball, beim Frauenfußball, also so viel rumgejammert und gemeckert wie bei den Herren, gibt's sonst nicht. Das muss man leider festhalten.
Ja, und das war aber auch ein Zitat von Julian Nagelsmann, der nicht ein bekannter, der ein bekennender Fan nämlich des Frauenfußballs ist. Also das nur mal so am Rande. Also
ist ja wirklich Wahnsinn. Aber dann ich hätte am Schluss noch was, ja, falls du nicht noch ein Zitat hast.
Hau raus.
Weißt du, was sich heute zum 60. Mal jährt, um Gottes Willen.
Ist es dein Geburtstag heute?
Boah, ey, also ganz im Ernst. Also jetzt sage ich dir mal eins. Wenn du noch einmal so zerstört nach 3 Weingläsern kommst, wie beim letzten Mal, als wir uns getroffen haben, dann mache ich ein Foto und setze das direkt in unsere Gruppe rein. Das ist ja eine Frechheit, wirklich.
Ja, hau raus, ich bin gespannt. Nein, ich weiß es nicht. Also du wirst es uns sagen.
Okay, also es gab das legendäre Entscheidungsspiel im Viertelfinale des Landesmeisterpokals zwischen dem FC Liverpool und dem Weißen Ballett vom Rhein.
Alter.
Also wenn ich mit Leuten spreche über die internationalen Erfolge des FC, dann taucht halt immer wieder auf, ja, wir haben doch das Finale wegen dem Münzwurf verloren. Ja, es war nicht das Finale, es war das Viertelfinale. Allerdings hat der FC über 2 Spiele eine richtig starke Leistung gezeigt. Es kam zum Entscheidungsspiel in Rotterdam. Bulle Weber, einer der größten Abwehrspieler, die Deutschland jemals hatte, hat sich im Übrigen das Wadenbein gebrochen, schon in der ersten Hälfte. Da hat man in der Halbzeit, hat der Doc oder der Masseur zu ihm gesagt, spring mal hier von der Trage runter, die in der Kabine stand, die Massagebank. Voller Schmerzen ist er da runtergesprungen, das muss man sich mal vorstellen. Hat eine Spritze bekommen, man durfte damals noch nicht wechseln, ist im Sturm rumgehumpelt. Und am Ende hat der FC bravourös ein Unentschieden gehalten und es kam zum Münzwurf. Und die erste Münze ist hochkant stecken geblieben im Schlamm. Hochkant. Und im zweiten Versuch hat dann die Münze für den FC Liverpool entschieden. Also das ist schon ein irrer sporttragischer Moment, vor allen Dingen für den ersten FC Köln. Das jährt sich heute genau zum 60. Mal.
Das ist verrückt. Ich hätte das ehrlich gesagt überhaupt nicht mehr auf der Pfanne gehabt, aber du bist ja auch der, ja, was soll ich sagen, der Almanach dieses Podcasts. Und wir haben übrigens noch gar nicht so richtig auf Julian Nagelsmann geguckt und auf seine Persönlichkeit und auf, wir haben jetzt die Spieler einfach betrachtet. Aber ich kann dir eins sagen, du hast als Trainer immer einen Stresspegel wie ein Pilot bei der Notlandung.
Sag mal, hast du heute Nacht in so einer Julian Nagelsmann-Zitat-Badewanne gelegen oder was?
In der Bettwäsche von Julian Nagelsmann habe ich gelegen.
Gute Sprüche, muss man jetzt sagen.
Oder?
Ist ja ein intelligenter Typ, ja, absolut.
Also, er ist manchmal so ein bisschen drüber und es ist manchmal einfach auch noch seiner Jugendlichkeit, glaube ich, einfach auch geschuldet, dass er da einfach auch manchmal so ein bisschen, das darf er auch und das muss er auch, über die Stränge vielleicht sogar schlägt. Aber ich glaube, wenn, und das müssen wir noch heute mal Gebühren feiern. Neben dir, neben dem Technikchef, gibt es vor allen Dingen einen, der Eier hat, und das ist Julian Nagelsmann. Und ich glaube auch, dass er, was die Nations League angeht, eins hat.
Darf ich ja. noch zum Schluss? Es ist Wahnsinn, wie oft ich dir heute nochmal dazu, obwohl du das so herrlich abmoderierst.
Das ist wirklich Wahnsinn.
Ich würde trotzdem allen raten, weil wir uns ja ab und zu auch über den Tellerrand des Fußballs hinaus bewegen, sich die Zusammenfassung von gestern anzugucken vom Massenstart beim Biathlon bei den Damen, beim allerletzten Rennen. Es geht um den Gesamtweltcup zwischen Franziska Preuß und ihrer französischen Gegenspielerin. Ja, nicht lachen. Guck dir das einfach mal an. Mehr Gänsehaut, Fairness, Sportsgeist untereinander geht einfach gar nicht. Und deshalb sich das einfach nochmal angucken, diesen Zieleinlauf. Die beiden kommen praktisch gleich um die vorletzte Kurve. Die Französin fällt über ihren Stock, sagt nachher, nee, du kanntest gar nichts dafür. Die Franzosen ziehen den Protest, den man formgerecht eingelegt hat, auch zurück. Franziska Preuß wartet auf ihre Gegenspielerin. Also das ist sensationell. Guck dir das bitte mal an, da würdest du auf gar keinen Fall lachen.
Junge. Ja. Also wer diesen Podcast, nachdem...
Hast du noch ein Zitat von Julian Nagelsmann zum Biathlon?
Nee, aber zum Ballett. Nee, also wer wirklich nach diesem Podcast nach Deutschland gegen Italien damit Biathlon schließt, der braucht definitiv eins, nämlich Eier. Nations League.
Eier. Biathlon Eier.